Eine Testaufnahme für den Konstantin.
Soll der auch reden? Soll er heute überhaupt was sagen bei der
Ist, glaube
ersten
ich, besser, er sagt
Aufnahme?
nichts.
Ja, ich glaube auch. Herzlich willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Angelangt bei Folge 81, zu früh für diese Welt. Das ist das große Staffelfinale der sechsten Staffel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir haben letzte Woche hier zusammengesessen, Martin, und haben geschaut oder uns gefragt, wann sitzen wir mal wieder zusammen, und eine Woche später ist es soweit.
Unglaublich.
Ich freue mich, dass ich jetzt wieder hier sein kann und wir die Folge hier vor Ort besprechen. Das macht immer noch einen kleinen Tick mehr Spaß. Genau, wir haben aber, muss man sagen, letzte Woche, das war vielleicht, ich weiß nicht, ob es nicht die unmotivierteste, kann man nicht sagen, auf jeden Fall, glaube ich, so von uns, da gab es kurz so eine kleine Fundamentalkritik,
ach so,
eine Krise, ich würde sagen,
ja.
So, das sind dann so, wenn man bei Ehen sagt, ja, wir sind auch durch härtere Zeiten gegangen, das war beim letzten Mal so, dass man so sagt, boah, jetzt hatten wir mit der Serie aber auch das war kurz eine kleine Mini-Krise.
Ja.
Jetzt wollen wir natürlich direkt in die Folge kurz was ich würde sagen, Staffel besprechen wir vielleicht am Ende.
Ja.
Deswegen können wir jetzt kurz die Folge kurz analysieren, wie wir es fanden.
Ich bin froh, verkünden zu können, dass die Folge letzte Woche besonders schlecht war und diese Woche wieder das normale Niveau erreicht hat und, glaube ich, auch kein nachhaltiger Schaden entstanden ist, dass ich denke, ich will nicht weiter gucken oder so. Denn ich weiß nicht, was da letzte Woche los war. Also ich habe mir dann auch hinterher im Schnitt nochmal unsere Worte angehört und irgendwie, entweder war ich besonders schlecht gelaunt, aber ich glaube, es lag an der Folge, dass da irgendwas einfach mich so geärgert hat, dass wir das immer wieder in derselben Version sehen, dass ich da irgendwie besonders mich geärgert habe.
Ja, okay. Also ich glaube, ich war letzte Woche nicht ganz so kritisch wie du, bin aber diese Woche, glaube ich, ein bisschen kritisch.
Okay.
Und das hat insbesondere mit der Auflösung Causa Hatzfeld zu tun, weil hier hat mir irgendwie bei der Auflösung so der Mut gefehlt, es wirklich crashen zu lassen, auf eine spezielle Art, weil so wie es jetzt passiert ist, kommen wir gleich ja im Einzelnen zu, aber es gibt so ein bisschen so den einen oder anderen etwas unlogischen Move und die Auflösung ist ein bisschen zu perfekt.
Aber ich habe es ziemlich genau so vorhergesagt, ne? Also nicht, dass er Angst Baby rettet, aber dass der Professor ihn irgendwie in die Pfanne hauen will und so.
Ja, ich habe auch letzte Woche schon gedacht, also entweder ist es, hast du die Serie an sich einfach gut geschaut, weil es nicht so schwer ist, oder man sieht dann doch schon, dass du vom Fach bist. Ich glaube, es ist beides wahrscheinlich so ein bisschen. Aber ich dachte auch schon letzte Woche, okay, nah dran an dem, wie die Wahrheit ist. Aber mir war das so ein bisschen, also die Serie ist ja sowieso eher so ein bisschen buttermäßig, so ganz weich.
Mm.
Und hier war es mir ein bisschen ganz stark. Also ich hätte es gut gefunden, wenn er zumindest mit einer Delle irgendwie da rausgegangen wäre, wo man so richtig sagt, boah, okay, so ganz ohne geht das nicht an ihm vorbei. Aber genau, damit haben wir jetzt fast schon ein kleines bisschen gespoilert, wollen das aber im Einzelnen besprechen, wie die Folge ausgegangen ist.
Ja, ich war natürlich sehr gespannt auf die Wrestling-Story.
Stimmt, ja.
Und dazu gleich mehr, aber ich muss sagen, ich war überrascht.
Ach cool,
ja.
Okay,
ja.
Wäre sonst eh gleich mein Freund gewesen.
Dann fangen wir doch einfach ohne weitere Umschweife an mit der Folge 16 der sechsten Staffel, zum ersten Mal in der Geschichte von Verstaubt und Altbacken, dass wir eine Folge 16 besprechen. Und diese heißt Zu früh für diese Welt. Es beginnt mit dem Rettungsdienst und Anke wird abtransportiert, weil sie ja am Ende der letzten Folge sehr schlagartig ihre Wehen bekommen hat. Anschlussfrage aber nochmal, warum sind sie hier in der Villa? Weil als sie letzte Woche gesagt hat, bei Anke haben die Wehen eingesetzt, waren sie, glaube ich, in der Praxis. Und jetzt sind sie dann zurück zur Villa gefahren, um dann dort den Krankenwagen hinzubestellen?
Wer kam rein? Piwi und Lisa kamen rein.
Ah, du meinst, Anke war vielleicht gar nicht dabei?
Ich glaube nämlich, genau, Anke war auf jeden Fall nicht dabei. Mhm. Und das hat auch die Logik, weil Clara, weil jetzt nur die Kinder da sind, Clara und Paul.
Stimmt, Anke war ja auch so ans Bett
gefesselt sozusagen und hatte da irgendwelche krassen Vorstellungen, was sie denn essen möchte und so. Genau, jetzt war einfach nur
das... kann gar nicht reingelaufen sein.
Genau. Ja. Das Einzige, was krasses ist, dass... Ach so, wobei der Anruf kann auch von Clara gekommen sein. Also ich hätte jetzt an Anke... Genau, ich nehme mal an, der Notruf kam von Clara, die dann hier ist und sozusagen ja auch, mit der, wenn dieser Rettungswagen kommt. Clara sagt den lustigen Satz, der so eine halbe Lüge ist, weil sie sagen ja zu ihr, sie dürfen ja nicht mit. Doch, ich bin die Schwester.
Mhm, ja.
Und zumindest von der Patientin ist sie halt einfach nicht die Schwester. Aber,
Ja. Also alle stürmen los und Anke kommt in die Praxis. Piwi kommentiert noch schnell, das ist doch viel zu früh. Und später in der Klinik oder in der Klinik warten dann alle und sind nervös. Christa meint, im Notfall müssen wir das Baby holen. Dann kommt Lisa dazu und erzählt ihnen, was passiert ist. Die Wehen haben erstmal aufgehört. Beide, also Kind und Mutter, sind stabil und sie können zu ihr. Dann kommen wir erstmal zu unserer Wrestling-Story und unser Blick fällt auf ein Wrestling-Plakat. Hier habe ich mich erst sehr gewundert, aber es wird später erklärt, weil da steht 21.07.20 ist ein Wrestling-Event. Mhm. Da dachte ich, passt doch irgendwie nicht, wir sind doch nicht im Jahr 2020, aber es ist einfach die 16 abgeschnitten. Also 2016 steht da. Okay. Das wird man aber erst später sehen, als er dann auch noch so Eintrittskarten zeigt. Mhm. Und wir sehen die beiden Wrestler, Hau drauf und Schluss gegen den Brecher.
Und was sagen wir? Realistischen
also,
Namen?
Ich würde sagen, das ist die einzige Sache, wo ich Befürchtungen hatte, das geht jetzt in so eine Comic-Richtung, dass das Wrestling irgendwie so diese Jahrmarkt-Attraktion ist, weil diese Namen sind schon sehr albern. Ich habe aus Spaß mir dann mal 10 Namen von ChatGPT schreiben lassen. Unter dem Aspekt, bitte schreibt mir 10 Wrestler-Namen, deutschsprachig, möglichst albern und karikaturesk. Und es hat mir 10 sehr gute. Ich lese die mal vor.
Okay.
Erstens, der Brezel-Berserker.
Ja.
2, Baron Bratwurst.
Ja.
Drittens, die Donau-Dampfwalze. Viertens, der Sauerkrautschläger. Ich finde auch gut, dass alles Alliteration ist.
Ja, stimmt.
Fünftens, das ist ganz okay, die Schwarzwald-Sensation. Sechstens, der Kuckucksuhr-Koloss.
Ja.
Siebtens, die Berliner Bombe. Achtens, der Oktoberfest-Obermacker. Neuntens, die Currywurst-Kanone. Und zehntens, tatsächlich auch ganz gut, der Alpenadler.
Den finde ich, der ist da steckt am meisten Energie sozusagen in diesem Namen. Also der ist am meisten, da steckt was drin, so der Rest. Der wäre am ehesten noch ernst zu nehmen sozusagen. Aber kannst du noch kurz sagen, für Leute wie mich, die es nicht wissen oder auch die Leute, die jetzt hören, sagst du mal so 3-4 Namen aus der internationalen Wrestling-Szene, die man so kennt, damit wir so einen Vergleich haben?
Generell ist es einfach immer schwierig, wenn man halt wie ich sehr, sehr viel amerikanisches Wrestling guckt und die Namen alle auf Englisch hat.
Dann kannst du ja auf Englisch raushauen.
Genau, aber das, mein Punkt ist, dann gibt's halt manchmal deutsche Kommentatoren von englischem Wrestling, die dann die Namen irgendwie so eindeutschen und dann wird's sehr schnell albern. Also ich erinnere mich zum Beispiel an The Samoan Bulldozer Umaga. Da war der eigentliche Name Umaga und Samoan Bulldozer war sozusagen der Zusatzname. Mhm. Und da haben die deutschen Kommentatoren dann eben gerne daraus gemacht, Umaga, die samoanische Dampframme.
Ja.
Und das wird halt ganz schnell albern. Deutsche Wrestling, also was mir jetzt gerade einfällt zum Beispiel, ist Pascal Spalter.
Ah, okay.
Ja. das ist so ein deutscher Wrestler, der relativ bekannt ist. Auch Murat Bosporus.
Aber da finde ich jetzt den Namen, die Kleist gewählten Namen, nicht komplett.
Also Hau drauf und Schluss finde ich dann schon eher wie Asterix.
Ja, okay. So.
Ich gucke jetzt gerade mal, Pascal Spalter habe ich mal eingegeben, wenn man jetzt immer so die deutsche Wrestling-Szene, zum Beispiel hier German Wrestling Federation, da haben wir auch ganz normale Namen. Axel Tischer gegen Mette Hahn und sind halt nicht immer so oder Chris Raber. Also da haben wir auch ganz normale Namen, Red Scorpion, die jetzt nicht, oder hier Hector Invictus, gar nicht so schlecht.
Okay.
Das sind jetzt auch mal so ein bisschen coole Namen, aber so ein bisschen mehr so auf Graffiti-Niveau oder so, als auf Asterix-Niveau. Ja. Also, aber wie gesagt, es sollte die einzige Sache sein, die bei Wrestling in dieser Folge daneben liegt, denn wir sehen dann im Anschluss so eine Trainingssession zwischen zwei Wrestlern im Ring und man sieht hier, die wussten wirklich, was sie tun. Also die haben wirklich richtige Wrestling-Moves gezeigt. Was ich immer lustig finde bei Wrestling in Filmen ist immer, dass dann immer diese Soundeffekte drauf sind, die man ja im echten Leben nicht hat. Also da schlägt halt einer den anderen so showmäßig ins Gesicht und dann gibt's halt dieses Film. So. Ja. Was er einfach lustiges Wrestling mit Soundeffekten.
Gut, dass hier niemand gegen eine Lampe geknallt ist.
Und wir sehen gerade hier den Dropkick. Und dann gibt es einen sogenannten Tilt-A-Whirl Backbreaker. Also der nimmt ihn so hoch und wirft ihn auf sein Knie. Perfekt ausgeführt. Aber der Lukas, der den einstecken muss, sagt, ey, was soll das denn? Also es war insofern auf einer Metaebene auch geil, weil die Moves sollen ja so aussehen, dass sie wehtun. Die meisten sind aber total safe und tun vielleicht weh, aber sind halt sicher ausgeführt, sodass kein großes Verletzungsrisiko ist. Sodass ich hier aber gar nicht verstanden habe, warum beschwert er sich denn jetzt? Der war perfekt ausgeführt, total sicher, der Move. Auf jeden Fall hat er da so leichte Rückenschmerzen danach. Und der andere, der sagt, das war für Nicole.
Ja, damit ist klar. Aber das ist wahrscheinlich ein ganz böser Bruch mit den Regeln, wenn man sozusagen einfach irgendeinen unausgesprochenen Move macht oder irgendwie sowas oder ein anders.
Ja.
Ich muss halt sagen, ich fand die Szene insofern, also sie war, glaube ich, aufwendiger gefilmt als die meisten anderen Szenen. Also wir sehen wirklich Kameraschwünge sozusagen. Also da das ist nicht so, dass jetzt insofern filmisch, glaube ich, ganz gut gemacht, dass man die Dynamik dieser Szene auch in die Kameraarbeit mit einfließen lässt. Und was mir aber daran gefallen hat, ohne dass ich jetzt in der Wrestling-Szene bin, ich gucke ja sonst auch öfter mal so, ich habe früher viel Tatort geguckt und eher so deutsches Fernsehen und so. Und das war immer so, dass so Wrestling-Leute, es hat immer was total Verruchtes. Also wenn Kommissare da waren, war das immer in so einer kriminellen Szene. Und hier finde ich es ganz schön, dass das ein Wrestler ist, der einfach abseits dessen ganz normales.
Genau.
So, also es war vielleicht sogar, was deutsche Filme Wrestling zeigen angeht, überdurchschnittlich
Würde ich sagen. Der Sparringspartner, auch wenn es beim Wrestling nicht so heißt, ist hier übrigens Marius Al-Ani, der auch ein Wrestler ist, der aus Eisenach kommt. Und der andere ist wohl irgendwie, ich weiß nicht, ob der seine Szenen selber gemacht hat, aber der ist wohl irgendwie extrem Sportler, Markus Ertelt. Und was wollte ich noch sagen? Ach so, wegen diesem Codebruch, den du erwähnt hast. Ich sage immer, wenn Leute mich so ganz unwissend fragen, was passiert denn aber, wenn einer sagt, er will jetzt heute gewinnen und das steht aber nicht im Skript oder so, dann stelle ich immer so ein bisschen die Frage, wie wär's denn im Theater oder an der Oper? Wenn jetzt in der Oper die Königin der Nacht in ihrer Vorstellung gesagt, heute will ich aber mal gewinnen. So, ja. Das ist einfach, es kommt nicht so wirklich vor, weil es ist einfach, es ist Theater im Grunde. Ja. Und was es aber gibt, ist so in der etwas toxischen männlichen Kultur gibt's manchmal schon sowas, das nennt man das Receipt, also das ist so wie das Rezept, so, dass wenn du zum Beispiel Wrestler A schlägt Wrestler B aus Versehen etwas zu hart auf die Nase oder so, dann steht Wrestler B unter Umständen ein Receipt zu, also ein Rezept, dass er in einem anderen Match, wo sie auch wieder zusammen sind, ihm einen Schlag verpassen darf, der dann auch auf die Nase geht, einen echten sozusagen als Wiedergutmachung.
Also
das ist so eine Art,
sagen wir
das. Genau, das ist so eine Art Ehrenkodex, das steht jetzt nirgendwo aufgeschrieben oder das wird auch nicht backstage irgendwie von Kommentatoren festgehalten, das war jetzt das Receipt, sondern das ist dann einfach so eine Sache, die der Zuschauer vielleicht auch gar nicht mitbekommt, so wie es vielleicht auch Sachen gibt auf einer Theaterbühne, die jetzt der Zuschauer nicht mitbekommt, wo Leute sich gegenseitig irgendwie so kleine Botschaften im Text senden oder so oder versuchen zum Lachen zu bringen oder so. Das hat mich so ein bisschen dran erinnert, wie er hier sagt, das war für Nicole.
Ja,
okay. Und so, aber etwas ungewöhnlich.
Wäre cool, wenn Phoebe gesagt hätte, na, dann steht ihm nämlich mal ein Receipt zu.
Genau. Anke ist im Krankenhaus, alles ist erstmal gut und Lisa erklärt ein paar der Mediziner, die sie nehmen muss. Und wenn das alles nicht nützt, dann muss man einen Kaiserschnitt machen, aber Anke will auf keinen Fall einen Kaiserschnitt. Nora wimmelt Patienten ab in der Praxis, sie haben alle etwas Stau. Weil Pivi ja mal wieder nicht da ist.
Das ist mir auch in der Notiz, die ich mir vorhin gemacht habe, also als ich geguckt habe, gemacht habe. Es ist schon so, dass Pivi überdurchschnittlich oft ausfällt.
Ja.
Also egal, ob er irgendwie weg ist und niemand weiß es, also offiziell irgendwie dann krank gemeldet. was war noch? Jetzt hat er gefehlt.
Singapur.
Also er ist schon regelmäßig weg. Ja. Langsam, glaube ich, wenn ich regelmäßig da abgesagt, dann hätte ich auch immer gesagt, gut, jetzt reicht's auch irgendwann.
Pivi und Lisa kommen herein und kriegen die Lage übermittelt. Christian stellt derweil Hatzfeld zur Rede. Die Bescheinigung fehlt und damit fehlt auch die Voraussetzung, dass er überhaupt hier arbeiten darf. Und Hatzfeld sagt, er bringt das in Ordnung und Christian will keine Erklärung hören, wenn er noch ein Kind dann zerrt er ihn persönlich vor die Ärztekammer.
Das müsste er doch wahrscheinlich aber eigentlich sowieso machen, oder? Gibt's nicht, als müsste Christian nicht irgendwie... Also ich habe mich gefragt, ob er nicht eine Verpflichtung sowieso hat, das anzuzeigen, dass jemand ohne die entsprechende Bescheinigung diese Untersuchung vornimmt. So, ich hätte gedacht, er hat überhaupt gar keinen Spielraum. Also macht er sich jetzt nicht zum Mittäter in dem Moment, wo er es unterlässt.
Also anscheinend fehlt ja bei Hatzfeld nur die Genehmigung für Kinderröntgen oder so.
Ja.
Weil Erwachsene sind ja später kein Problem.
Ja.
Und jetzt ist natürlich die Frage, kann man das irgendwie richtigstellen, indem man wirklich irgendeine Bescheinigung nachreicht und dann die Versicherungsbeiträge oder Bezahlungen von Versicherungen für rückwirkend 10 Monate auf einmal kriegt? Oder muss man sich sozusagen selbst anzeigen, in dem Moment, wo es auffällt? Aber ich glaube, Christian hat immer noch die Hoffnung, dass diese Bescheinigung noch irgendwie auftauchen könnte. Und dann wäre es sozusagen okay, so ähnlich wie man irgendwelche Punkte angerechnet bekommt im Nachhinein in der Uni oder so.
Ja, aber da gibt's, finde ich, also Christian sagt genau den Satz, den ich auch dachte von Anfang eines Dialogs, weil Hatzfeld bringt ja diesen dummen Satz, mir fehlt doch nur die Bescheinigung. Und wo er dann sagt, ja, ich konnte auch Auto fahren, bevor ich den Führerschein hatte. Ja. Also wo man denkt, ja, die Bescheinigung, it's about it. So,
ja, genau.
Darum geht's nun mal.
Der Wrestler Lukas Bukowski ist dann bei Peavy und lässt seinen Rücken untersuchen. Peavy kommentiert ja ein paar Mal sehr so, oh, jeder Muskel ist definiert und so. Also er ist sehr angetan von dem Wrestler. Wobei ich sagen muss, das ist schon was, wenn du halt regelmäßig fällst, du wirst schon deine Problemchen haben, auch mit dem Rücken und so weiter. Also das ist so gar nichts, gar nicht verletzend ist, kann man nicht sagen. Und sie reden auch kurz über Wrestling hier, denn Peavy fragt, und das ist wirklich schön geschrieben, muss ich sagen, Peavy fragt, ist das jetzt wirklich alles fake? Und da ist es, sagt Lukas als Antwort, naja, nicht gerade fake, eher choreografiert. Und das sind eigentlich wirklich perfekte Worte, die ich genauso auch schon habe. Weil fake würde ja so ein bisschen suggerieren, dass das im Grunde, ja, dass es im Grunde alles Hologramme sind oder so. Aber es ist halt einfach eine Art von inszeniertem Kampf, wo es trotzdem, wie gesagt, durch Stürze, also auch beabsichtigte Stürze auf die Matte, unter Umständen auch durch Schläge oder Kicks schon auch wehtun kann und auch zu Verletzungen führen kann. Und deswegen, wenn du jetzt sagst, es ist fake, dann wirkt es immer so, als würde man sagen, das kann jeder oder wir haben es nur alles vorher so abgesprochen, deswegen ist es alles nichts wert. Aber du musst schon das gut können, um das auf hohem Niveau zu machen und auch gut trainiert sein. Lukas hat was, also erzählt er hier mit dem Mädel seines Trainingspartners und Peavy sieht einige Prellungen und Blutergüsse neben der Wirbelsäule, gibt ihm eine Packung Medikamente irgendwie mit und meint, er soll mal so ein bisschen mit dem Training aussetzen ab und zu. Und Lukas meint, alles klar, macht er. Christian und Nora besprechen dann Hatzfeld, Lisa kommt auch dazu, Nora geht dann ab. Und Christian fragt Lisa, ob sie irgendjemanden in Tübingen kennt, um sie da nochmal so ein bisschen auf Spurensuche zu gehen, was denn damals mit Hatzfeld in Tübingen wirklich passiert ist. Sie kennt auch jemanden und ja, wird ihre Fühler ausstrecken. Wir sehen Hatzfeld an der Klinik ankommen und sich da hinsetzen. Und dann sind wir bei Peavy und Anke, die im Klinikzimmer sind und sie haben ja einen schönen Spruch, nämlich sie sagen, ergänzen so gegenseitig ihre Worte, Kinder machen ist nicht schwer, Kinder kriegen dagegen sehr.
Wobei mich ja sowas immer kirre macht, wenn die Metrik nicht stimmt.
Mm.
Weil ich immer denke, mir fällt jetzt jedoch sehr, würde schon eher gehen, Kinder kriegen jedoch sehr.
Kinder kriegen
das jedoch würde sehr. Eher, mich macht das immer wahnsinnig, wenn Leute nicht sich die Mühe geben, irgendwo noch ein anderes Wort zu finden, das auch passt und wo man sich eine Silbe sparen könnte.
Ich lache ja immer bei Hertha, wenn ich da im Stadion bin und diese kritischen Botschaften der Ultras kommen.
Ja.
Und egal, um was es geht, es muss sich immer irgendwie so dumm reimen. Also ich erinnere mich jetzt noch, als damals hieß der Klaus Brüggemann, der war eine Zeit lang, wie heißt es, Aufsichtsratsvorsitzender. Und da gab es halt immer wieder Abwahlanträge gegen den und so, und der war nicht so wirklich beliebt. Und dann waren immer die Vorwürfe, dass er sich irgendwie immer an die Bild-Zeitung wendet, um irgendwelche Interna nach außen zu tragen und so. Und dann hat es war die Hauptstadtmafia, vielleicht war es auch die Harlequins, haben dann so ein Banner gemacht. 3 Abwahlanträge und so viele Dinge später hält der Posterboy der Presse immer noch nicht seine dumme Fresse. Und dann habe ich mir gesagt, warum muss man jetzt da noch reimen? Weil einfach nur jemanden dumm dastehen lassen und beleidigen würde. Aber es muss sich doch reimen.
Sofort dann, ich glaube, ja, stimmt, dann haben die Leute immer das Gefühl, weil meine Mutter sagt zum Beispiel, die macht ja Stadtführung und sie sagt, wenn sie was vorträgt und selbst wenn man merkt, irgendwie mit der Gruppe, es läuft nie so ganz, selbst wenn es nicht perfekt läuft, wenn man kurz ein Gedicht oder irgendwas vorträgt, es gibt immer eine andere Aufmerksamkeit. Mhm. Also sie meinte das mal und irgendwie unbewusst ist das vielleicht bei denen auch so, dass sie da irgendwie so eine Art von Fokus da haben. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also ja.
Mich leckt es immer eher ab von der Botschaft. Also dass man irgendwie denkt, hä, warum haben die da jetzt gereimt? Also. Pivi, wir waren, genau, Kinder machen ist nicht schwer, Kinder kriegen dagegen sehr. Anke hat Angst, Pivi auch. Anke lässt so ein bisschen anklingen, dass sie bisher vor der Geburt Angst hatte und vor den Schmerzen, die sie dabei empfinden könnte, aber nicht davor, dass sie ihr Kind verlieren könnte. Und Pivi meint, es wird schon alles gut, selbst wenn der Junge jetzt kommt. Und Anke sagt nochmal, dass sie dann Kaiserschnitt machen müsste, wenn er jetzt kommt und der Junge im Glaskasten liegen müsste und sie weiß nicht, ob sie das packt. Pivi meint, Merkel, wir schaffen das. Wir lesen ihm einfach vor, wir setzen uns vor den Kasten und erzählen Geschichten und wir müssen uns noch einen Namen überlegen. Und Anke flüstert Pivi einen Namen ins Ohr und Pivi flüstert daraufhin zum Bauch, dass der Kleine noch warten soll, damit er sie von einem anderen Namen überzeugen kann und meint zu Anke, das kann sie ihm nicht antun. Da war ich sehr gespannt auf diesen Namen, hab's überlegt, was könnte da jetzt kommen.
Ja, ich finde es ja lustig, wie spät sie sich darüber Gedanken machen. Also die Schwangerschaft scheint ja so weit fortgeschritten zu sein schon, dass es zwar noch ein Frühchen ist, aber dass, ich meine, es war ja schon, was war vor, jetzt ist es
achter Monat,
mhm. Genau. Und ich meine, die meisten, die ich kenne, wo das dann Thema war, da war das dann, weiß ich rückblickend, dass sie so ab dem Zeitpunkt, wo feststand, okay, also das war nach 3-4 Monaten war dieser Prozess und hier klingt das so, dass man so bewundert vor, ach ja, wir denken mal drüber nach. Ja.
Habe ich aber auch schon mal gehört, wenn man das Geschlecht nicht weiß, dass man dann in dem Moment entscheidet, wenn das Kind kommt. Ja, und dann ist es bereits dunkel und Hatzfeld lungert immer noch vor der Klinik rum und fängt dann Michael ab. Er braucht seine Hilfe und er möchte ihn gern ein Stück begleiten.
Diese Szene finde ich sehr lustig,
okay.
Weil es mich mir nicht ganz erklärt hat, warum er Michael braucht, wahrscheinlich wegen seinem Renommee.
Und weil Michael, glaube ich, ja schon signalisiert hat, dass er seine Arbeit gut findet.
Ah, das kann natürlich sein. Aber Michael muss doch denken, er sagt ja auch, sie haben gute Nerven oder sowas, als er ihn da abends sieht. Er muss doch denken, dieser Typ ist nun wirklich der Teufel. Also erst reitet er meine Familie, spaltet er meine Familie. Und dann, als das erledigt ist, kommt raus, dass er jetzt auch noch die ganze Praxis in Gefahr bringt. Also alles, was er sozusagen, was ihm sein Leben schwer macht, ist durch von Hatzfeld ausgelöst.
Ja.
Und dann wartet dieser Typ abends vor der Bank und sagt, ich brauche ihre Hilfe. Ja. Würde ich auch so überlegen, okay, auf welche Spielchen müssen wir uns jetzt hier wieder einlassen. Aber er lässt sich ja drauf ein.
Er ist ein guter Mensch. Doch zunächst sind wir bei Christian und Paul im Wohnzimmer. Und das ist eigentlich ein Gespräch, was später nicht nochmal aufgegriffen wird, was aber ganz interessant ist. 3 von 100 Frühchen sterben, meint Paul. Also ich glaube, er dreht das so um. Christian sagt, ja, 97% der Frühchen sind völlig gesund. Ja, und genau. Paul sagt, ah ja, dann sterben also 3%. Naja, das hängt von den Kindern ab, meint Christian. Manche sind schwächer. Und Lisa und Michael sind die behandelnden Ärzte, sagt er. Aber er passt auf. Sie ist ja auch fast seine Schwiegertochter. Paul ist froh, dass er kein Mädchen ist. Und Christian meint zu ihm, naja, wie Männer, wir können das nicht so richtig nachempfinden, aber Babys bekommen ist sicher eine total tolle Erfahrung. Und er schickt ihn ins Bett. Das wird, wie gesagt, nicht nochmal aufgegriffen, aber ist vielleicht einfach so eine Vater-Sohn-Szene, die hier kurz für sich steht.
Die ich auch mag. Also wieder dieses Motiv, Zweiergespräch am Abend, finde ich irgendwie schön vertraut.
Dann sind wir wieder bei Michael und Hatzfeld. Und Hatzfeld hat Michael zu sich nach Hause begleitet. Ich würde sie gern begleiten und sie landen bei Hatzfeld zu Hause. Okay.
Ja. Es wäre auch so, wenn er sagt, darf ich Sie ein Stückchen fahren? Dann fahren Sie doch in Ihrem Auto. Also,
darf ich Sie ein Stückchen fahren? Ich bin mit Fahrrad. es wird kurz kommentiert, dass die Wohnung sehr klein ist und Michael ist sehr erstaunt. Ich glaube, hier wird so ein bisschen angedeutet, dass Hatzfeld auch so ein bisschen so eine Aura erschaffen hat von so einem reichen Schnösel, der irgendwie aus gutem reichen Elternhaus kommt mit seinem 100-Euro-Tee und seinen tollen Schuhen und so. und zu Hause aber doch sehr kleine Brötchen backt, also kleine Wohnung hat und wenig prunkvoll.
Aber hier wieder, ich sehe es kritisch. Also ich finde, dass diese Figur Hatzfeld jetzt nicht gut erzählt. Also mich ärgert das, weil sozusagen, wenn er sagt es ja auch noch so aktiv, ich bin keiner von denen, die sich ich will einfach nur meinen Job machen. Ja, aber dann, du trittst halt eben ganz anders auf und ich nehme es ihm nicht ab, dass es sozusagen aus einer Unsicherheit heraus ist, diese Arroganz, weil wenn er diese Unsicherheit hat in der Praxis, wenn er dann sagt, hier Nora, bitte bügeln Sie das hier und jeden Morgen möchte ich mein Cappuccino pünktlich um 9 haben, wenn er diese Unsicherheit hat, dann trägt er sie auch in die Gestaltung seiner privaten Räume, vielleicht sogar noch mehr. Mhm. Und dass jemand sozusagen in der Praxis hier den der große Zampano ist natürlich für Michael vorgeschrieben, aber dass jemand so King in der Praxis dass jemand in der Praxis King of Kotlet macht, aber dann zu Hause, wo er vermutlich, also er ist ja auch auf der Suche, kann man ja so ein bisschen feststellen, also auch mit dieser und so weiter, und dass er dann aber so eine wirklich, die sah ja total komisch aus, sie war ja jetzt nicht mal geschmacklich, also war jetzt gar nicht schick eingerichtet und sonst was, dass er vor den Leuten aber nicht so angeberisch tun will, das passt für mich überhaupt nicht zusammen.
Ja.
Also die Szene, das weiß ich noch, diese Szene in Kombination mit, dass es so weird ist mit dieser Nora-Sache, ach, sie sind gar nicht alleine, da bin ich beruhigt, und der dann aber das Geld nicht zurückgeben will, aber es oder vergisst oder keine Ahnung was, irgendwie...
Okay, ja.
Da fehlt mir irgendwie was. Da habe ich so das Gefühl, als ob ein Autorenteam was geschrieben hat, was bestimmt dann ganz gut war, und dann aber eine Programmredaktion gesagt hat, nee, wir müssen sanfter machen, wir können ihn nicht ganz so als Antagonisten oder sonst was verkaufen, und das dann verweichlicht wurde und dann nie so eine ganz klare Linie bekommen hat.
Mm. Ich sehe es ein. Wobei es mich nicht so gestört hat. Also ich habe es einfach so hingenommen, als er ist halt nach außen so ein Blender und in seinen eigenen vier Wänden nicht.
Okay.
Ja. Ja, genau, also Hatzfeld erzählt ja auch noch, seine Eltern haben ihn enterbt und Professor Schleimann hat ihn nach allen Mitteln fertig gemacht. Er bietet Tee an, aber Michael hätte lieber ein Bier, und Hatzfeld holt sein Sternburg aus dem Kühlschrank. Nein. Und er gibt ihm noch eine Mappe, das ist sein Logbuch, und dieses Logbuch soll als Beweis seiner Qualifikation als Kinderradiologe gelten. Er ist kein Betrüger, beteuert er. An einem anderen Tag sind wir dann auf dem Markt und Lukas, der Wrestler, kauft Sellerie und rote Beete und muss sich dann aber auf eine Gemüsekiste setzen, weil er so starke Rückenschmerzen hat. Und als Peavy und Christian dann in die Praxis morgens kommen, wankt Lukas herein, er sagt, es geht ihm beschissen, irgendwas stimmt nicht, und Christian will ihn gleich mal ansehen. Möglicherweise hat er auch Fieber, und Lukas erzählt dann, es ist ein klopfender Schmerz, als würde jemand die Tür eintreten. Und da kommt Christian die Vermutung, dass es die Nieren sein könnten, also es nicht von der Wirbelsäule kommt. Und deswegen schlägt er einen Urintest vor. Wo der Lukas, glaube ich, sagt, aber ich muss gar nicht.
Ja, wichtig für die Dramaturgie.
Anke, in der Klinik sehen wir ganz kurz, die sehr schwer atmet und der Blutdruck sinkt und die Herzfrequenz steigt. Und Michael verordnet kurzzeitig Sauerstoff und die Atmung wird erstmal wieder normal. Und dann musste Lukas doch, und er hat die Urinprobe abgegeben, hatte Schmerzen beim Wasserlassen, und die Urinprobe geht ins Labor. Christian vermutet Nierensteine oder eine Entzündung. Gleich will er noch einen Ultraschall machen. Und Lukas weist darauf hin, dass er in 2 Wochen einen Kampf hat. Und Christian hofft darauf, dass das dann in diesem Fall Nierensteine sein könnten, weil die kann man zertrümmern und dann einfach ausscheiden. Und Nora kommt dann mit einer Nadel, um diese, ich weiß gar nicht wofür, weiß ich nicht, kommt mit einer Nadel, und Lukas hat wohl Angst vor Nadeln.
Wahrscheinlich so ein bisschen sollte das darstellen, so sonst so ein starker Mann, aber sobald so eine dünne Nadel kommt, dann macht er sich ins Hemd.
Clara und Peavy besprechen den Namen, und jetzt wird er auch erwähnt, nämlich Ernie. Und beide sind so ein bisschen kritisch diesem Namen gegenüber, und Peavy meint, ja, einer der beiden schwulen Jungs aus der Sesamstraße.
Ja, und damit hat er über ein Thema gesprochen, das ja eine generelle Diskussion ist. Ne, Ernie und Bert sind, glaube ich, immer auch auf vielen Pride-Demos das Motiv. Und ich glaube, da gab es auch sogar, dass mal vor ein paar Jahren die Macher von der Sesamstraße dazu Stellung bezogen haben oder sowas. Ich will, also wer nachrecherchieren möchte, kann das tun. Ich weiß es jetzt nicht so ganz genau, aber
Die beiden diskutieren ja dann auch noch mal kurz darüber,
ob das so ist.
Ob das so ist, genau.
Ich habe das nie so gelesen, aber ich habe auch, also die hätten ja jetzt auch keine romantischen Dinner zusammen gehabt haben. Und ich glaube, es stimmt auch nicht, was er sagt, die haben immer in einem Bett geschlafen, weil ich mich erinnere an Sketche mit den beiden, wo sie ein B-Bett hatten und ein E-Bett. Okay. Und dann auch einmal Krümelmonster bei Ernie übernachtet, weil Bert nicht da ist.
Ach, sowas finde ich immer toll, wenn man diese Erinnerung wachruft.
Nächste Woche dann unser neuer Podcast über die Sesamstraße. Genau. Krümelmonster kommt in die Klinik. Nein.
Genau. Aber ich kann verstehen, dass Bibi Einsprüche bei diesem Namen hat. Ich finde Ernie keinen guten Namen für ihn.
Aber ich finde es trotzdem interessant, dass er, dass seine Abneigung, zumindest die, die er äußert, so sehr darüber definiert wird, dass die schwul sind. Das finde ich irgendwie komisch.
Ja, hast du das da so reingehört?
Naja, das, ich weiß nicht. Also er sagt ja nicht viel mehr gegen den Namen Ernie als das Argument, ja, diese zwei Schulen. Also
das stimmt. Also, das ist eigentlich so ein bisschen, hat so einen homophoben Touch. Ja. Das ist wahr.
Clara meint, mit diesem Namen ist das Kind von Beginn an ein Opfer.
Da merken wir wieder die Sprache von Anfang der Staffel.
Finde ich aber geil von Beginn an, also bevor es in den Kindergarten kommt und so. Also schon die Verwandtschaft und sagen, Ernie, das ist aber einer der beiden schwulen Jungs aus der Sesamstraße. Und dein Geschwisterkind heißt Dart, hm? Ja, und dann sagt sie, manchmal ist Anke schon komisch. Und Pivi sagt, ja, zu dieser komischen Anke fahre ich jetzt. Und steigt aufs Fahrrad. In der Klinik sprechen Michael und Christian kurz über die Behandlung von Anke auf dem Flur. Also sie sprechen auf dem Flur, sie behandeln Anke nicht auf dem Flur. Und Pivi kommt dann zu Anke. Und wir hören wieder den Satz, den die Autoren anscheinend lieben. Was machst du denn für Sachen? der Wehenhämmer hat ihren Blutdruck gesenkt und den überlebt sie vielleicht nicht, wenn sie zu viel davon nimmt, weil dann der Kreislauf runtergeht, so nicht der Blutdruck. Aber ohne den Wehenhämmer kommt das Baby vielleicht zu früh und überlebt wiederum selbst nicht. Also ein Dilemma. Und im Flur sprechen weiterhin Christian und Michael miteinander und Michael weist Christian darauf hin, dass er mal mit Hatzfeld reden soll. Der hat wohl Argumente und dann kommen, oh, jetzt stehen hier nur Buchstaben. Christian C zu P und A ins Zimmer steht hier. Christian kommt zu Pivi und Anke ins Zimmer.
C und A.
Trifft H und M. Und, genau.
Und dann kommt L zu H gleich in der nächsten Szene.
Warte mal, jetzt bin ich echt lost.
Also eben kam Christian im Krankenhaus noch ins Zimmer zu Pivi und Anke.
Aber dann schneiden wir erstmal.
Genau.
Und sehen dann stattdessen, in der Praxis, genau, Lisa zu Hatzfeld ins Zimmer kommen. Und Hatzfeld sagt, Schleimann hat mein Leben versaut, ich bin qualifiziert und es ist nicht das erste Mal, dass er die Idee eines Jahrgangsbesten klaut. Und sagt dann noch sowas wie, das musst du mir glauben. Und Lisa sagt, das, was hier bei meinem Laptop hängt, einen Dreck muss ich. Nein, sie sagt, glaube ich, ich muss gar nichts glauben. Du kannst es nicht beweisen und du bist ein Blender und sonst nichts.
Das ist mal eine Abrechnung, ne?
Ja. Am Feierabend fragt Christian Nora nach dem Laborbericht, aber der kommt erst morgen und Nora fragt wiederum, ob Hatzfeld jetzt gekündigt wird und Christian meint, ohne Radiologen sind wir aufgeschmissen. Nora meint auch, er soll ihn nochmal anhören und Christian hat mit jemandem in Tübingen gesprochen. Irgendetwas ist da faul in Tübingen. Und Nora glaubt, hinter der Fassade des Dr. Timotheus von Hatzfeld ist ein ganz verletzter Mensch. Und Konstantin kotzt und Christian lässt sich Hatzfeld nochmal schicken.
Also, es ist halt lustig, wie schnell sie auf diese Idee kommt, dass da irgendwas in Tübingen faul ist, weil noch gibt es dafür einfach gar kein Anzeichen. Hm. Noch hat er nicht recherchiert, ist noch überhaupt nicht auf der Seite, aber irgendwie...
Er hat mit einer Kommilitonin von Lisa gesprochen.
Ja, und also...
Ja, der Schleimann, der hat mir auch mal eine 6 gegeben.
Irgendwas stimmt da nicht.
Was ist da faul?
Genau. Lustig ist halt, dass er jetzt zu Nora sagt, schicken Sie ihn nochmal herein.
Wie so eine Sekretärin, ne?
Ja, genau. Ja. Aber ich glaube, es war sozusagen, da sieht man schon den Machtmenschen in ihm, der sich bewusst ist, sozusagen, er ist jetzt der Chef, zu dem man sozusagen kommt. Und er hält sich sozusagen, ich habe neulich gelernt, weißt du, woran man wichtige Leute immer erkennt? Also von wenn du im Raum, daran, dass sie nie die Türen öffnen. Wichtige Leute öffnen nie eine Tür.
Okay.
Also auch bei Politikern, wenn die irgendwo reinkommen, wird ihnen immer, oder auch bei hier, kennst du Theater, also ja. Wenn irgendein Pianist oder sowas kommt rein bei einem Stück und sowas, und dann wird ihm ja immer die Tür aufgemacht und sowas.
Okay.
Und in diesem Fall hält er sich sozusagen an die Regel, derjenige, der die Tür öffnen muss, ist Hatzfeld. Und er ist der schon drin ist.
Verstehe, ja. Mit Tübingen, da könnte man vielleicht da irgendwie so einen Spruch machen von wegen, es ist ganz schön, irgendwas ist hier faul, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?
Das sagt Christian gleich zu ihm.
Ja,
genau.
Ja, und dann kommt es also zu der Szene, Hatzfeld kommt zu Christian herein und Christian guckt so ganz bedeutungsvoll aus dem Fenster und steht mit dem Rücken zu ihm, hat so eine Katze auf dem Arm und sagt, ich habe sie erwartet. Nee, Hatzfeld hat Fehler gemacht, sagt er, er wollte den Job unbedingt, er brauchte ihn sogar und hat geglaubt, dass er das Problem schon lösen kann und anschließend kräht kein Hahn mehr danach. Aber er hatte weder den Rückhalt noch die Mittel, gegen Professor Schleimann vorzugehen. Er hat dessen Einfluss unterschätzt. Es lief alles so gut, er fühlte sich wohl und deshalb wollte er nicht durch das Gespräch mit Christian diese Situation gefährden. Und Christian sagt, nicht nur nicht nur Hatzfelds Existenz ist gefährdet, sondern auch die von der gesamten Praxis, meine Existenz und die meiner Kinder. Sie sind nicht versichert gegen sowas. Und Hatzfeld tut es aufrichtig leid. Er hat das alles irgendwie einfach verdrängt. Und Christian schaut ihm tief in die Augen, erwartet nun Aufrichtigkeit und fragt ihn, sind Sie ein Betrüger? Und Hatzfeld sagt, nein, ich bin ein hervorragend ausgebildeter Facharzt. Ich habe alle Qualifizierungen. Ich habe ein Logbuch. Und ihm fehlt nur die schriftliche Bestätigung der Ärztekammer, weil er gegenüber dem Chef auf sein geistiges Eigentum bestanden hat. Da wird natürlich wirklich, da gebe ich dir so ein bisschen recht jetzt im Nachhinein, da wird sehr schön eigentlich so ein Fall aufgebaut, so von Betrug und Verschwörung. Und es wird am Ende sehr, sehr schnell aufgelöst. Also mit, glaube ich, auch nur offscreen so, ja, das ist jetzt irgendwie so und er ist doch vertrauensvoll und so.
Genau, findest du an sich die Frage gut? Dass man jemand fragt, ich frage sie das nur einmal und sind sie ein Betrüger und so. Also glaubst du, dass man damit noch einen Prozentsatz mehr rauskitzeln kann sozusagen aus?
Ich finde es, ich weiß nicht, ob es im echten Leben funktioniert, aber ich finde es im Film okay, weil man so dann einfach sagen kann, ich habe ihn, also Christian kann sagen, ich habe ihm in die Augen gesehen und er hat mir versichert, er ist kein Betrüger. Und daraus lassen sich ja dann Sachen bilden im Film. Also einerseits kann man dann sagen, wenn er dann doch sich als Betrüger herausstellt, dann kann man sagen, er hat ihm ins Gesicht gelogen und so. Und andererseits kann man natürlich auch so ein bisschen was über Christian erfahren, der meint, er kann anhand eines Blickes jemandes Augen erkennen, ob er die Wahrheit sagt oder nicht und so. Das ist vielleicht so ein bisschen theatralisch, aber an sich finde ich das eigentlich okay.
Okay, ja.
In der Nacht in der Klinik geht es an Geschlechter und die Schwestern informieren Michael, sie müssen das Baby holen, es geht in den Kreissaal.
Das ist übrigens eine von den Sachen, die ich immer am furchtbarsten finde. Dieses, wenn Leute irgendwie, also jeder Tag, in dem man ja nicht im Krankenhaus verbringen muss, ist ja gut, aber es gibt ja manchmal, habe ich so das Gefühl, auch bei Leuten, in der Nacht ist es nochmal, da wird es ja auch öfter schlimmer bei Leuten, bei irgendwelchen Symptomen oder irgendwie so. Und dieses, dass da jemand allein im Krankenhaus irgendwie so Nachtschmerzen hat und sowas, finde ich, ist immer so ein richtiger Tiefpunkt in der, im emotionalen Erleben.
Ja.
Das ist, wie Clara zitiert hat, wenn wie war das, wenn die Nacht am dunkelsten ist oder irgendwie sowas, dann ist der Tag zwar am nächsten, aber trotzdem ist es am dunkelsten. Also.
Ja. Ja. Und dann wacht auch die gesamte Villa auf und alle stürmen zum Auto, um zur Klinik zu fahren. Und später im OP holt Michael das Baby dann per Kaiserschnitt, die anderen warten draußen und es geht soweit alles gut. Michael informiert Piwi und die anderen. Und Anke kommt in den Aufwachraum und das Kleine wird auf die Frühchenstation gebracht, in den Inkubator. Und als dann wieder Tag ist, ist Piwi dann beim besagten Inkubator und Lisa und Christian kommen dazu, also da ist noch eine Scheibe dazwischen, zwischen dem Inkubator und dem Raum, wo sie sich aufhalten. Und Christian sagt, der packt das schon, und Lisa sagt, natürlich, denn er ist ein Kleist.
Hier fand ich es übrigens cineastisch filmisch gut gemacht, weil dieses nachts auf in der Kleistvilla, da haben sie immer die Lichter, die einfach angehen von außen. Also man sieht ein Licht im Schlafzimmer angehen, man sieht ein Licht im oberen Flur, unterer Flur und dann kommen sie raus.
Ja.
Das war irgendwie von der Filmart sehr geil gemacht.
Ja. Ja, dann in der Praxis gratuliert Nora Christian dazu, dass er erneut Großvater ist. Oder ist erneut, ne?
Ja. Ja, genau,
war schon.
Ja.
Und die Sprechstundenhilfen, Edeltraut und Susi, drücken alle Daumen. Und Christian meint, bis das Kleine hier in der Praxis das erste Mal zu sehen sein wird, wird es aber noch 6 Wochen dauern, denn der muss erstmal in der Klinik bleiben. Genauso bleibt Peewee erstmal in der Klinik, also muss Nora mal wieder alle Termine canceln.
Ja.
Aber was auch was gut ist, ist, dass endlich der Bluttest von Lukas Bukowski da ist. Dann sind Anke und Peewee beim Inkubator. Peewee meint, der Kleine sieht genau aus wie er, wie ein Baby. Und sie können es noch nicht glauben, sagen sie. Und Peewee meint, findest du wirklich, er sieht aus wie ein Ernie? Und Anke sagt, nein, eher wie ein Bert.
Nein. Und dann jubeln beide.
Anke sagt, nein, wie ein Benjamin. Und lustig war ja hier, Peewee sagt, erst du Benjamin? Und da dachte ich sofort daran, dass es jetzt losgeht mit der Diskussion über Benjamin Blümchen.
Ah.
Dass es jetzt um die nächste Kinderfigur geht. Aber nein, er findet den Namen gut. Und Peewee spricht zu Benjamin. Wir werden dafür sorgen, dass du groß und stark wirst. Hatzfeld und Christian besprechen den Fall Lukas Bukowski. Die Blutwerte, die aus der Laborprobe zu sehen sind, geben nicht her, dass es ein Abszess sein könnte. Schmerzen, Fieber und eitriger Urin sind die Symptome, aber es gibt nichts, was auf einen Abszess hindeutet. Und Hatzfeld meint, er würde ein CT machen. Er hofft, Lukas ist über 18. Und Christian sagt, ja, ist er. Also, weil er ja keine Kinder mehr röntgen soll.
Ach so, ja, stimmt.
Abends im Garten der Villa. Ich finde, tolle Gartenlampen haben sie. Wenn du nochmal guckst, diese Gartenlampen hier hinten, die sind wirklich sehr geschmackvoll. Also die machen so ein schönes Ambiente, aber sind nicht so wie so Strahler, die dir ins Gesicht leuchten, sondern so Bodenlampen.
Und gleichzeitig müssen sie ja sehr praktisch sein für den fürs Aufstellen. Man braucht da keine anderen, man muss da nichts groß an
irgendeiner Lampe installieren. Genau, kannst du einfach hinlegen. So. Das sind so kleine Lichtbälle. Mhm. Michael setzt am Tisch mit Wein. Und Christian kommt dazu. Michael hat gestern mit Hatzfeld gesprochen und der hat ihm seine Geschichte erzählt. Und Christian fragt ihn, ob er ihm glaubt. Und Michael sagt, er hat seinen Aufsatz gelesen und der war brillant. Und Christian kann nicht so richtig glauben, dass sich ein Professor mit fremden Federn schmückt und dann den Urheber kalt stellt. Und Michael kommentiert, naja, du kennst es ja, wer eine Weile nichts veröffentlicht hat, der verschwindet in der Versenkung. Und Christian weiß nicht so richtig, wie sie das beweisen sollen und will ihm aber dennoch noch eine Chance geben, dem Hatzfeld. Und Michael kennt einen Professor Weber aus Davos. Der war lange Schleimanns rechte Hand und der hat sich dann ganz plötzlich versetzen lassen. Und den kann er morgen anrufen. Und Michael hält Hatzfeld auch für einen guten Radiologen. Wenn wir ihn nicht rehabilitieren, dann kann Christian die Praxis dicht machen. Das ist vielleicht auch nochmal so eine Ebene, ne? Wenn sie halt das anzeigen bei der Polizei, sind sie im nächsten Moment selber, oder von der Ärztekammer, sind sie im nächsten Moment selber raus aus dem Business.
Ja, ja.
Mit einer halben Million Schulden.
Ja, also wenn man sich überlegt, was auf dem Spiel ist, ist das schon echt das maximalste Drama, ne?
Und dann kommt wieder unser Patient von vor einigen Staffeln und sagt, naja, sie können ja die Sozialhilfe anrufen. Vielleicht helfen die.
Ja, stimmt. Ich hab noch einen Onkel, bei dem ich eventuell ein paar Schichten machen kann oder irgendwas, was er da sagt. Was ich ja in der Sache lustig finde, ist, dass, glaube ich, Peewee von dem Ganzen nichts mitbekommt.
Mm.
Also er ist ja total mit was anderem beschäftigt, aber dass man ihn mal kurz, wenn man sagt, übrigens, nur dass du es weißt, ganz kurz, unsere Praxis sah mal kurz aus, als ob wir schließen müssen und dass es euer Erbe weg ist und die Villa auch.
Genau.
Ach so,
gut. Wäre gut, wenn er am Ende der Elternzeit einfach wieder zurückkommt und das die zur Praxis, dann steht da ein Kaufmann oder so.
Genau, bin ich zu verkaufen. Hier so Vollstreckungsbeamte und sowas kommt immer rein.
Das ist dann wieder der Insolvenzverwalter, der auch schon die Firma Blomfeld und Berger von Anna beraten hat.
Stimmt.
Tags telefoniert Michael und wir sehen nur seine Seite des Gesprächs und er sagt zu dem Professor Weber, würden Sie das bei einer Untersuchung denn auch bestätigen? Irgendjemand muss Schleimann das Handwerk legen. Also offenbar bestätigt Weber die Story und Michael lässt Webers Familie grüßen und sagt, er meldet sich wieder. Ganz kurz sehen wir Lukas beim Röntgen und Anke und Peewee kriegen von einer Schwester dann das erste Mal das Baby in den Arm, das noch so an Schläuchen hängt Und dann verlässt Lukas den Praxisraum und auf dem Flur hat er sofort wieder heftige Rückenschmerzen und Nora fängt ihn. Christian gibt ihm später eine Spritze und er hat 39,5 Grad Fieber. Christian versteht das nicht. Und dann kommt Hatzfeld herein, hat das CT, aber er sieht keine Nierensteine, nur einen heftigen Eiterherd. Und in der ganzen Aufregung kommt dann auch die Susi herein, die zweite Praxishilfe, und wird erst abgewimmelt von Christian, aber sagt dann, nein, sie hat die richtigen Laborwerte. Es gab eine Verwechslung und auf den richtigen Laborwerten wird dann bestätigt, was Christian vermutet hat, dass es eben eine Entzündung ist und er steht kurz vor einer Blutvergiftung. Erstaunlich, dass die einfach mal die Lehrwerte verwechselt haben. Also, hofft nicht, dass das passiert, aber...
Ja, genau, da wird eigentlich ein Thema aufgemacht, das total unheimlich ist.
Was auch nicht nochmal also, kommentiert wird.
Ne? Ja, genau, also sozusagen, dass man mal sagt, das wäre interessant, wenn es jetzt zu irgendeinem Rechtsstreit kommt, da sagt irgendwer, ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Funktion von der Ärztekammer, ja, wir prüfen mal sonst, wie es denn hier so in der Praxis ist. Ach hier, interessant, ja, da gab es schon wieder eine Verwechslung. Mhm. Also arbeitet hier ein gewisser Schleimann unordentlich oder vielleicht in der Villa Praxis stimmt. Kleist, wird ja. Hier alles nicht so ernst genommen. Also,
wären noch zwei Folgen drin, so ein Zweiteiler mit komplett nur Gerichtsprozess.
Ja,
so.
Ja, genau, alle müssen ja. Auch sagen.
Lisa rät Anke zum Anregen des Milchflusses. Für Benjamin ist Säugen besser als Fläschchen. Und Anke hat so eine kleine, wie sagt man?
Wochenbettdepression.
Ja, genau. Und meint, sie wird keine gute Mutter sein. Das Kind war ihr fremd, als sie ihn eben genommen hat. Sie hat keine Liebe empfunden. Und Lisa meint, das ist nicht so unnormal. Gerade bei Kaiserschnitten und Frühchen, da verschläft man die Geburt. Das erste Mal sieht man das Kind im Glaskasten. Das ist eine technische Angelegenheit. Wie sollen da Gefühle entstehen? Setz dich nicht unter Druck, was du fühlen sollst. Jede Mutter braucht unterschiedlich lang, das alles zu verkraften. Und Anke sagt, Dankeschön und Stichwort Säugen. Jetzt fühle ich mich wie eine blöde Kuh. Vorher hat sie gesagt, sie fühlt sich wie eine Kuh wegen Säugen und jetzt fühlt sie sich wie eine blöde Kuh.
Diese Szene ist eventuell die stärkste Szene aus meiner Sicht der Staffel, um mal richtig einen Wort zu hauen. Ich fand diese Szene richtig gut, weil sie einfach dem Klischee des perfekten Familienlebens von Anfang an widerspricht und sehr glaubhaft erzählt ist. Ich muss auch hier loben, Fabienne Haller ist es, glaube ich, die Schauspielerin, sehr gut gespielt. Und wenn man es, ich habe es ja nun jetzt zum zweiten Mal alles geguckt, man merkt sozusagen auch so richtig in dem davor, wie es passiert ist, wie die irgendwie keinen richtigen Bezug zum Kind auch hat. Also es war schon vorher im Spiel so ein bisschen erkennbar. Und das ist sozusagen auf jeden Fall vielleicht, ich weiß nicht, ob die beste, aber auf jeden Fall die hilfreichste für viele Betroffene auch, dass man halt eben nicht dieses perfekte Familienglück von Sekunde 1 anspielen muss. Und ich finde es auch völlig voll realistisch und normal, dass man irgendwie am Anfang so denkt, okay, ich hatte Schmerzen, ich hatte eine schwierige Schwangerschaft und auf einmal liegt da ein Kind, das ich in der Form schon auch woanders mal gesehen habe und das ist anscheinend meins und jetzt muss ich es über alles lieben. Nee, muss ich halt eben nicht. Fand ich richtig gut. Auch von Lisa ganz stark.
Auch nochmal, wenn man nochmal den Bogen spannt zum Anfang von Ankes Werdegang, wo sie meinte, heiraten und Kinder und Familie ist für mich noch ganz weit weg und ich will mir jetzt erstmal auf meine Karriere konzentrieren und jetzt ist da halt ungeplant dieses Kind.
Ja.
Ist auch nochmal ein interessanter Bogen, den man danach zum Anfang schlagen kann. Und dann vielleicht auch, es ist wirklich mal eine Szene, also es ist erstaunlich, sage ich mal so, dass dieselben Autoren diese Szene geschrieben haben, wie die derselben Folge für eine Szene verantwortlich sind, die ich glaube ich nicht aufgeschrieben habe, weil sie so belanglos ist, wo Nora und ich glaube Susi oder Edeltraud den Flur entlang gehen als zwei Frauen und das einzige Gespräch ist, na, hat er sich schon bei dir gemeldet? Nee, das Date war nicht so toll und so, was halt wirklich so ist, so das typische einzige Gespräch, was zwei Frauen haben, ist über einen Mann, so.
Ja,
und das ist halt wirklich so eine starke Frauenszene eigentlich hier.
Ja.
Wo man als Mann davor sitzt und sagt, okay, ich habe wahrscheinlich nicht so richtig die Ahnung, wovon sie reden, einfach weil ich davon nicht so richtig Ahnung habe. So, was ich werde kein Kind gebären, ich kann es nicht nachempfinden in dieser Form.
Ja.
Aber es macht was für Frauen, die das nachempfinden können.
Ja.
Ja. Und ja, also das ist halt wirklich so eine sehr gute Frauenszene.
Total.
Und so gibt es Szene generell, aber einfach auch eine sehr gute Szene zwischen zwei Frauen und die andere Szene ist halt dagegen sowas von
Albert. Ja. Himmel und Hölle, beides in einer
von einem Autorenteam aufgeschrieben.
Hatzfeld und Christian stechen in Lukas Rücken und müssen irgendwie den Eiter entfernen. Und das ist tatsächlich relativ eklig, denn mehr noch als, dass es ihm wehtut und alles, kommentiert er, dass das stinkt. Und das ist halt wirklich so dieser Geruch, den man manchmal vielleicht auch, wenn man in Berlin in der S-Bahn unterwegs ist und da irgendwelche Penner einsteigen, riecht, und dann ist vielleicht so auf die Spitze getrieben. Und wenn man sich, das muss wirklich täglich sein. Also, wenn man da auch so liegt und weiß, das kommt so aus mir selbst, dieser Geruch.
Ja, es ist sowieso, dieses Thema ist sowieso ein bisschen eklig, muss man sagen. Es ist echt, gibt Krankheiten, die sind einfach schmerzhaft, und es gibt welche, die sind ästhetisch sehr unschön, und das gehört dazu. Ja,
also es wird ihm wohl der Eiter irgendwie so mit so einer Spritze rausgezogen aus dem Körper, und er kriegt dabei ein Erfrischungstuch, und sie öffnen das Fenster. Dann ist es aber geschafft. Michael kommt in die Praxis, hat wohl gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt gar nicht, was die waren. Aber ich glaube, da ging es um Hatzfeld. Und dieser kommt dazu und hat erst in 15 Minuten eine neue Patientin und deswegen Zeit für einen Kaffee. Und in der Zwischenzeit kommen Clara, Paul und Rosalie zu Anke in die Klinik. Sie haben einen Kuchen mitgebracht. Und weil das so süß ist, also nicht der Kuchengeschmack, sondern dass die Geste so süß ist, muss Anke gleich anfangen zu weinen. Leider dürfen sie Benjamin nur durch eine Scheibe sehen, sagt Anke, aber das können sie wenigstens machen. Bevor wir das dann aber sehen, sind wir nochmal bei Hatzfeld in der Praxisküche, wo Lisa, Michael und Christian schon auf ihn warten. Christian fragt nach, ob er Professor Weber kennt, und Hatzfeld sagt ja. Und Michael sagt, der bestätigt ihre Geschichte. Und Hatzfeld ist überrascht, weil damals hat er sich komplett rausgehalten aus der Sache. Und mittlerweile ist er aber wohl
irritiert.
Er ist mittlerweile in Rente und hat nichts mehr zu verlieren. Und es ist irgendwie ans Tageslicht gekommen, dass der Kommissionsvorsitzende, keine Ahnung, was der gemacht hat, der war jedenfalls Schleimanns Schwiegersohn. Deswegen gab es keine Unterschrift, keine Bestätigung für Hatzfelds Leistung. Ich habe die Begriffe nicht mehr alle so parat. Egal. Also jedenfalls Vetternwirtschaft bei Schleimann. Christian meint, wir könnten gegen Schleimann vorgehen. Aber Lisa meint, prozessieren dauert ewig. Ein Vergleich wird besser sein. Und ich denke, der Plan ist einfach jetzt hier, dass sie Schleimann sozusagen konfrontieren mit diesen Fakten und er dann sagt, okay, dann kriegt halt Hatzfeld seine Unterschrift, damit die Sache nicht ans Tageslicht kommt. Und ja, Hatzfeld dankt von Herzen, und Christian fragt ihn noch, gibt es noch irgendwelche anderen Leichen im Keller? Und Hatzfeld meint, ganz bestimmt nicht.
Das ist dann die neue Serie Better Call Hatzfeld oder irgendwie sowas.
Ja. Aber damit schnell abgehakt. Also es bleibt jetzt, kann man sagen, es ist sozusagen kein offenes Ende, weil klar ist, in welche Richtung es geht, aber es wird dann, die gute Lösung wird am Ende offen gelassen.
Ja, also es ist schon sehr leicht,
ja,
wie das hier so alles geht. Prozesse dauern ewig, naja, dann machen wir es lieber so, alles klar.
Also wir brauchen auch keine anwaltliche Beratung, auch dass sozusagen ein weiterer Zeuge ausreicht und sowas. Und ich meine, der Schleimann wird vielleicht genügend andere Leute haben oder sich, also man weiß nie, was für ein Blatt jemand anderes noch so hat.
Ja.
Ne? Und die vertrauen ihm auch total, dass bei dieser OP, wo das Kind gestorben ist, dass es dann wirklich Hatzfeld damit nichts zu tun hatte und so, kann ja trotzdem vielleicht stimmen. Am Ende, keine Ahnung, wird dem noch der Prozess, könnte dem noch potenziell der Prozess gemacht werden, was weiß ich. Also das müsste man eigentlich genauer noch abprüfen. Und ich finde es nicht schlimm, dass man es nicht in allen Details so zeigt, aber wie gesagt, für die Monstrosität, die dieses Problem ursprünglich war, ist die Lösung ein bisschen billig.
Ja. Da hätte man vielleicht die eine oder andere langweilige Nebenstory im Verlauf der letzten 4 Folgen weglassen können. Und stattdessen hätte man dann die Zeit gut gemacht, hier nochmal so eine kleine juristische Story zu erzählen.
Weil dann ist es auch so, dass es realistisch ist, dass es die Beteiligten Nerven kostet. Wenn man jetzt überlegt, das kam, als es hieß, Anke hat Wehen, und dann, es können maximal, vom zeitlichen Zusammenhang, kann das jetzt doch nur 2 Tage oder so gewesen sein, oder?
Ja, 2-3 Tage.
Genau, also das ist schon wahnsinnig kurz für ein solch brutales Problem.
Ja, Anke und Pippi kriegen das Baby erneut und die Kinder gucken hinter der Scheibe zu. Die restliche Familie kommt auch dazu. Rosalie kommentiert, sie ist jetzt nicht mehr die Allerkleinste. Und Christian sagt, nein, im Gegenteil, jetzt bist du die große Cousine. Und dann sehen wir noch eine Szene zwischen Lukas und Christian. Lukas geht's viel besser und er fragt, wie man so eine Erkrankung bekommt. Und Christian meint, Harnwegsinfekt, Hauterkrankungen oder auch eine sexuell übertragbare Pilzinfektion. Und bevor das N von Pilzinfektion schon ausgesprochen ist, sagt Lukas schon, Nicole. Also er hat seinen Receipt in dieser Form bekommen.
Ja, stimmt. Eigentlich eine solche Unverschämtheit, weil Christian auch sagt, bitte was? Nichts.
Nichts, genau. Also offenbar hatte er mit einer Person sexuelle Kontakte in den letzten Jahren. Der Freundin seines Partners. Ja,
gut gemacht, also moralisch einwandfrei.
Ja, deswegen sollte man Kondome benutzen, sagt Christian noch. Und Lukas hat zum Dank für Christian 2 Wrestling-Tickets. Und da fand ich vor allem sehr cool, dass es wirklich sehr echt aussehende Tickets waren. Also so wie man sie von Eventim immer kriegt, so wo dann so der Preis draufsteht und noch so ein paar Sponsoren und das Datum und der Headliner und so. Und Francis Fulton Smith sagt, also guckt drauf und sagt, Wrestling. Und hier habe ich ja mal von Philippa Jahrke gelernt, die korrekte Aussprache von Wrestling ist komplett ohne T. Und er sagt es komplett richtig hier. Mm. Also nicht Wrestling oder sowas, sondern oder auch nicht Wrestling, sondern eben so Wrestling.
Ah, okay.
Und das hat er hier richtig gemacht, als Brite.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, er hat doch er weiß, woher es kommt.
Er sagt, er hätte vielleicht sogar Zeit und kann Abwechslung gebrauchen und soll seinen Sohn mitbringen. Also lieber Christian, geh hin, es lohnt sich. Sage ich. Ja. So, und dann sind wir an der Villa und das ist die letzte Szene mit einer Coming-Home-Party für Anke, das Baby und Peewee. Es hängen Ballons, Christian grillt und Anke und Peewee kommen mit dem Taxi an und Clara, das ist hier irgendwie so ein bisschen komisch, ruft Christian auf dem Handy an, sie verspätet sich und dann geht die Familie rein und im nächsten Moment kommt sie auch. Ich kann mir das nur so erklären, dass der Außenteil irgendwie anders gedreht wurde als der Innenteil und das irgendwie am Ende, vielleicht fehlt da sogar noch eine Szene, dass vielleicht eine Szene geschnitten wurde, die da eigentlich noch dazwischen war, zwischen dem Außenteil und dem Innenteil. Denn als dann die Familie reingeht, möchte Paul den Kleinen auch mal halten und Michael sagt, jetzt sind sie auch zu dritt, wie wir damals, obwohl viel ja auch nicht schlecht ist. Und dieser guckt so ein bisschen entsetzt. Christian kommt mit einem Paket und Inge und Bernd haben in diesem Paket einen traditionellen marokkanischen Zuckerhut geschickt. Clara kommt jetzt ja auch dazu, darf das Kleine auch mal halten. Lisa sagt, jo, steht dir aber gut.
Ja, damit sind die alten Themen. Es ist fast ein Rückblick, Review nochmal auf das, was in der Staffel ja...
Was ihr selber passiert ist
auch. Genau.
Ja. Und Peewee sagt, Ben ist das Beste, was uns passieren konnte. Bin kein Fan von Ben als Name, als Abkürzung für Benjamin.
Nee, ich bin auch kein Fan vom Namen Benjamin.
Ah, okay. Anke dankt allen, dass sie so viel für sie da war, Ren. Und Christian sagt, wir sind eine Familie, wir halten zusammen. Und mit diesem harmonischen Familienbild endet die Folge und die Staffel und wir sehen den Abspann.
Staffel 6, Folge 16, zu früh für diese Welt. In diesem Fall ist ja der Titel sehr, sehr einfach erklärt. Hat keinen Bezug zur Patientenstory, sondern es geht ganz klar um Ernie. Um
den kleinen Ernie. Ich wollte gerade den Bogen machen, das ist ganz klar erklärt, die Eiter-Geschichte in den Nieren.
So, genau.
Ja.
Also, wir haben ja jetzt einen richtigen Bruch in der... Also wollen wir erstmal nochmal kurz zur Folge was sagen?
Ja.
Oder gut,
ja.
Dann bitte.
Genau, also ich bin froh, dass die Folge letzte Woche nur ein Ausreißer nach unten war. Die fand ich wesentlich besser. Ich fand, die Gastrolle hatte ein gewisses Profil. Vielleicht bin ich da so ein bisschen voreingenommen, weil ich halt mit Wrestling was anfangen kann. Aber fand ich zumindest ein interessantes Hobby. Ich weiß nicht, wir hatten schon mal eine Folge, wo irgendjemand ein interessantes Züge beobachten oder so. Ein Hobby hatte, wo man sagt, okay, da hat man wenigstens mal was Außergewöhnliches genommen. Ja, die Story war recht schnell vorbei mit Hartzfeld, aber ich fand es trotzdem insgesamt doch angenehm, dass er rehabilitiert wurde, dass man nicht so das Gefühl hat, die gesamte Staffel mit einem Betrüger verbracht zu haben und dass die Figuren dem so auf den Leim gegangen sind. Wäre spannend gewesen, ein bisschen mehr so Verschwörungen um Schleimann noch zu zeigen. Das ist eine einzige Szene, war ja jetzt diese eine Telefonszene mit Michael. Vor 2 Folgen, glaube ich, was ein bisschen schade ist. Ja, und ich war sehr überrascht von dieser sehr respektvollen und positiven Darstellung von Wrestling. Das war also alles cool. Ja. Nur die Namen auf dem Poster und so ein bisschen.
Okay, ja. Das geht ja wirklich, ja. Da hätte ja schon mal kommen können. Ja. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich die Hatzfeld-Story kritisch sehe. Ja, bei dem Wrestling-Dings, das hat mich, glaube ich, fand ich wirklich so ein bisschen vom Motiv her alles so ein bisschen eklig. also vom Krankheitsbild, weil ich dann vor sowas auch immer Respekt habe. Mhm. Was mir gegen gut gefallen hat, hatte ich ja einmal schon erwähnt, diese eine Szene.
Mhm. Lisa die und Szene, Anke.
Mhm. Genau. Und das zweite, was ich ganz gut fand, was so ein bisschen mittelbar ja auch in dieser Diskussion vorkam, was mir auch schon mal gesagt wurde von Medizinern, dieser Publikationsdruck.
Ja,
da wird, glaube ich, ein Thema aufgemacht, das eigentlich in der Medizin ein fettes Thema ist. Mhm. Dieses Gefühl von Profil, also dass man im Prinzip ohne einen gewissen Profilierungsdrang und ein Profilierungstalent manchmal Schwierigkeiten hat, da einen gewissen Ruf sich aufzubauen und sowas. Und das wurde jetzt hier nicht ganz groß weiter thematisiert, aber es wird einmal kurz in einem Nebensatz erwähnt und das fand ich eigentlich als Thema so ganz gut. Gut, das Ende klassischer Kleist, ne? Jo, also die Familie, was ist besser als eine große Familie, eine noch größere Familie so und schon kommt jemand Neues.
Genau.
Und ja, jetzt bin ich nur gespannt, sozusagen, also nee, damit machen wir erstmal die Folge kurz cut sozusagen, genau. Ja. Aber insgesamt kann ich mit der Folge leben. Also ich würde sie jetzt, glaube ich, nicht nochmal anschauen, so freizeitmäßig.
Hast du jetzt auch schon zweimal gesehen.
Genau. aber es gibt andere, wo ich jetzt mal sagen würde, wenn ich jetzt mir so, weiß nicht, meine heimelige Kleistwelt haben will, dann gibt es auch andere Folgen, die ich mir angucken würde, die gehört jetzt nicht dazu.
Okay.
Nee, aber ich kann damit leben.
Okay.
Ja, machen wir erst, nicht.
Machen wir erst den Diamant von der Folge oder erst den Rückblick Staffel 6?
Na, wahrscheinlich ist es dann besser, wenn wir den Dahlmann machen.
Okay. Dahlmann.
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Ich gucke gerade mit Absicht nicht auf den Laptop, auf den Bildschirm, damit ich das bei dir nicht sehe.
Ja, wir müssen mal wieder bei mir ein bisschen suchen. Denn ich habe vier kleine Sachen, aber ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Emotional für mich am meisten genervt hat mich der Spruch von Lisa, als Clara das Baby hat. Oh, das Baby steht dir aber gut, weil sie damit irgendwie wieder mal in so eine Mutterrolle drängt, was, glaube ich, gerade bei Teenie-Mädchen nicht unbedingt sein muss, finde ich.
Ja, das stimmt.
Peewees Spruch mit den schwulen Jungs in der Sesamstraße qualifiziert sich, finde ich. Lukas mit dem Nicole. Also, dass er sofort auf Nicole schließt, weil er irgendeine Pilzerkrankung hat mit irgendwelchen eitrigen Nieren.
Ja.
Und wer unterm Radar geflogen ist, ist ein Patient ganz am Anfang, als Nora, als diese ganze Katastrophe ist, sagt, ja, hier ist gerade so ein bisschen Stau, es dauert länger, den sehr schlauen Satz hat, das kann man doch alles besser organisieren. Nun, ja. Das sind so die vier Kandidaten. Und jetzt ist die Frage, also der Patient hat für mich so ein bisschen den Ulk-Faktor.
Ja.
Und Lisa für diesen Babyspruch so ein bisschen den emotionalen Faktor. Und Lukas hat auch eher Ulk. Also jetzt müssen wir so ein bisschen überlegen, wer es kriegt. Vielleicht sagst du mal, das, was du nimmst und ich überlege noch. Oder hast du eine Tendenz?
Na, ich würde den Patienten schon, also ich weiß, was du meinst, aber ich würde den ein bisschen in Schutz nehmen, weil das wenn man zum Arzt geht und manchmal, also ich finde Arzttermine, ich habe nie Lust drauf auf Arzttermine. Und es ist ja auch öfter mal so, dass man sich irgendwas freischaufelt, damit man zum Arzt gehen kann. Und da finde ich, ist vielleicht ein erster Satz aus der Reaktion heraus, der nicht so schlau ist, der würde ich Ihnen ein bisschen entschuldigen.
Okay.
Gut. Ich finde Lisas besser. Ich finde aber auch sehr gut, dass du Peewee kritisch nochmal ins Visier nimmst. Ich hatte das nicht so als homophob irgendwie gehört, aber wenn es so ist und das stimmt schon, dann finde ich das irgendwie ganz, also zwischen den beiden würde ich laufen.
Also weil ich ja Clara so ein bisschen ins Herz geschlossen habe, glaube ich, nämlich Lisa und springe Clara an die Seite, um zu sagen, Lisa, behalt's für dich.
Okay. Also bei mir, ich bin auch ein bisschen am Zweifeln. Es gibt sozusagen drei Kandidaten und ich rank es mal sofort. Platz 3 ist bei mir Hatzfeld, weil da wird ja gerne gefragt, wie das denn dazu gekommen konnte und sowas. Und dann sagt er doch allen Ernstes, ich dachte, ich krieg das schnell hin. Man sieht aber nirgendwo oder hört von ihm irgendwo, wie er versucht hat, das hinzubekommen. Und anscheinend kostet es seine Kollegen nur einen einzigen Anruf und eine Recherche, das alles gerade zu biegen. Das heißt, so, wenn ich jetzt irgendwie einen Betrug habe, den ich die ganze Zeit aufrechterhalte, nichts dafür tue und dann aber sage, ja, ich dachte, ich kriege es irgendwie hin. Wo man dann sagen muss, ja gut, hast du erwartet, dass Herr Schleimann von alleine anruft und sagt, also er...
Sie hatten ja doch recht.
Genau, also ich habe meinen Führerschein gefälscht. Ich wollte irgendwann mal noch den richtigen machen. Ich dachte, ich kriege das irgendwie hin, habe mich aber nie drum gekümmert. Also,
ja. Na, das ist der Punkt. Sense.
So, das ist Platz 3. Platz 2, Christian, wir können das mit der Geburt ja nicht nachempfinden, dann aber so ein eigenes Kind zu haben. Ich stell's mir ganz schön vor. So, also ich höre, also ich meine, wenn ich habe mal so eine Doku über die Charité gesehen und da ging es darum, es gibt doch diese PDA, also diese Betäubung sozusagen, ja, die ja bei der Geburt ist, und da redet jemand darüber, wie das Schmerzempfinden von Frauen war bei der Geburt. Mhm. Und er sagte, ohne diese PDA ist es so, dass sie sagen, 1 ist leichter Schmerz und 10 ist Todesschmerz. Dann gehen die mal welche so auf 7 bis 8. Mhm. So, und dass dann ein Mann sich hinstellt und sagt, ja, ich stell's mir eigentlich ganz schön vor.
Muss ganz schön sein.
Das hat, also so wie er es gesagt hat,
ja,
also er kann ja sagen, es hat, da steckt natürlich auch wahnsinnig viel Kraft dahinter und schön, also wahrscheinlich diese Erfahrung, dass ich sage, wirklich, das ist mein Kind, das kommt aus mir, kann sein, dass das nochmal einen engeren Bezug erstellt, aber niemand kann sagen, dass dieser Moment jetzt, also so wie er es macht, er stellt es wirklich sehr weich,
ja,
dar.
Wenn aber, der Storch kommt, dann, ja.
Genau, aber ich akzeptiere es, weil sozusagen, also er kommt nicht auf Platz 1, weil er es trotzdem gegenüber einem Kind sagt, das noch nicht in der Pubertät ist, und finde ich auch in Ordnung, dass das da noch so ein bisschen ruhiger darstellt. Platz 1, Michael,
okay,
für den Satz, den du ganz am Ende erwähnt hast. Ja, 4. 4 ist auch eine schöne Zahl.
Okay, also verwandt mit meinem.
Genau, ja, weil das einfach wieder so ein dummer Um-die-Ecke-Satz, ja, ist, der aber auch nicht in einem Kontext kommt. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Variante 1, sie haben schon mal drüber gesprochen,
ja,
dann muss das nicht nochmal erwähnen. Oder Variante 2, sie haben noch nicht drüber gesprochen. Dann ist es irgendwie ein etwas blöder Nebensatz, mhm, der in einem Kontext kommt, wo alle anderen einfach irgendwie da sind, wo es vielleicht auch jemand mitbekommt und wo ihr gar nicht die Gelegenheit, wie, was meinst du jetzt mit 4? Also man kann nicht drüber sprechen, sondern irgendwie, das ist so ein typischer Satz, wo man 3 Monate später dann irgendwie sagt, du, ich wollte ja schon lange, ich hab's dir doch schon vor langer Zeit gesagt, was mein Wunsch ist. So, und weiß nicht, wieso kommen wir da jetzt so
in dem
so
Moment,
die Ecke? Ne?
Ja.
Kann er ja am Abend zu ihr sagen, du, übrigens, ich habe heute drüber nachgedacht, eigentlich fände ich toll, wenn wir zu 4 wären. So.
Mm.
Ja, von daher, Michael, okay, congrats, der geht nochmal.
Ja, also quasi die beiden Eheleute für dieselbe Haltung, ja, für das subtile Andeuten von, wir sollten doch Kinder kriegen.
Genau.
So, damit ist bei dir, Michael, zum dritten Mal der Jörg der Woche. Er lässt sich hier gerade nicht bändigen. So. Ist noch weit von der Spitze entfernt, also bei dir immer noch Christian Bernd und Johannes mit Lisa gemeinsam auf.
Krass,
so,
dass die sich da so hält. Ja.
Und bei mir ist Lisa schon ein paar Mal der Damann gewesen. Mit Michael lustigerweise und Bernd auf Rang 3.
Es wird auf Rang 2. Inge, nee, Clara und Lisa haben jetzt alle 5, oder?
Nee, ich hatte die 4 schon eingetragen.
Ach so, okay.
Also Lisa, Michael und Bernd mit 4 Damans auf Platz 3. Clara und Inge mit 5 Damans auf Platz 2. Oh. Und 17 Diamants für Christian.
Es wird eng auf dem Treppchen.
Der da oben. FC Bayern, der Diamants. Ja, rückblickend zur Staffel 6. Also ja, ich habe noch so ein paar Stichpunkte hier gemacht. Ich fand, es war jetzt nicht unbedingt die Staffel der denkwürdigen Gastrollen. Also wir haben, glaube ich, bei einer der letzten Staffeln so gesagt, wer waren die Schauspieler, die uns am besten gefallen haben in der Staffel und so. Und ich glaube, das kann man hier gar nicht so wirklich sagen, weil die festen Figuren standen so im Vordergrund, dass die Gastrollen eigentlich manchmal auch schnell vergessen sind. Ja. Wir können ja mal so ein bisschen transparent sagen, vor ein paar Wochen kamen jetzt die ersten Folgen veröffentlicht, die von Staffel 6 von uns.
Mhm.
Und ich habe mich an die Nebenstorys teilweise gar nicht mehr erinnert. So,
ja.
An die Hauptstory schon, aber die Nebenstorys waren schnell verdrängt. Also ich fand am interessantesten und auch am frischsten fand ich in dieser Staffel eigentlich so die Clara-Stories.
Mhm.
Mögliche Schwangerschaft, so Verliebtheit mit der Freundin. Diese Bandsache hat irgendwann auch eine gewisse Fahrt aufgenommen. Mike Maska, der legendäre Musikproduzent aus Berlin. Gerade wenn man das so vergleicht mit bis zum Ende von Staffel 5, ja doch auch eher so traditionellen Stories, so Familiengeschichte und so weiter, war das eigentlich ganz schön. Auch das mit Lisas Affäre. Und Hatzfeld so als neue Figur, die erste eigentlich so richtig unsympathische Figur, die dauerhaft dabei ist.
Ja.
Fand ich eigentlich ganz, ganz erfrischend so. Dessen Arc, dessen Handlungsbogen scheint ja auch erstmal so beendet zu sein. Also man könnte jetzt sagen, man könnte was ganz Neues anfangen mit Hatzfeld, oder man könnte auch sagen, er ist nicht mehr dabei, oder, also es ist jetzt irgendwie, scheint irgendwie alles offen zu sein, und das ist für mich immer erstmal Neugierde fördernd. Weil man so sagt, wie mag es jetzt wohl weitergehen mit dem, so, wenn so diese Story vorbei ist. Und es lässt sich auch vertreten, dass alles vergeben und vergessen ist.
Mhm. Ja, das stimmt.
Schwierig. Peewee in der Staffel, finde ich, hatte so die schwierigsten Momente. Also wir haben ein paar ja schon heute erwähnt, bevor er dann auf einmal campen geht, irgendwie er die Praxis verbrennt quasi und irgendwie seine ganze Singapur-Geschichte, dieses, als er dann sofort vorstürmt mit Flugzeug am Himmel und Picknick und Lachs und so weiter und willst du mich heiraten und so.
Ja.
Und dann, ich sehe meine Freundin 6 Monate nicht, nee, da muss ich jetzt mit nach Singapur und die Praxis im Stich lassen. Er hatte doch einige Sachen, die in der Staffel schwierig waren. Ja, und was vielleicht da auch so ein bisschen schwierig ist, ist, eigentlich war das auch eine ganz schöne Note, dass Anke so ein bisschen eine Frau ist, die erstmal Karriere machen will und dann vielleicht irgendwann Ehe und Kinder. Jetzt am Ende scheinen sie doch wieder klassischerweise Vater, Mutter, Kind zu sein. So ähnlich wie bei Clara, wo man eben lange Zeit diese lesbische Beziehung angedeutet hat und am Ende hat sie dann doch einen Jungen und so.
Man
und
traut sich nicht, ganz durchzuziehen.
Ja. So, ja. Und, also, was ich hier noch aufgeschrieben habe, sein Gewinsel hat manchmal wirklich genervt.
Ja. Ja, er ist in jeder Hinsicht irgendwie überdreht, ne? Also, entweder zu euphorisch, zu sehr niedergeschlagen oder zu wütend oder also zu sehr, ihre ganzen Organe lösen sich in Luft auf. Also, sozusagen, erst in wenigen Situationen ist er...
War das auch die Staffel? Ja.
Wie war das davor?
Kann auch sein, also ich weiß es gar nicht mehr.
Aber zumindest ist es sozusagen ist sein Charakter, der sich jetzt so, genau. Ja. Also er ist schon immer sehr, sehr extrem. Eigentlich halt total untypisch zu so medizinischem Beruf.
Ja. Glaubst du, wenn er jetzt uns hören würde und wir ihn so kritisieren, dass er sagen würde, Mann, tut mir leid.
Ja, genau. Wenn wir schlechte Laune haben, sollen wir es nicht an ihm auslassen.
Anna, finde ich, ist fast vergessen am Ende der Staffel.
Voll.
Ja. Am Anfang kam sie noch mehr vor, dann in der Mitte kam sie auch mal in 2 Folgen nicht vor und hatte dann nur noch so ganz kleine Szenen so und auch die Trennung war ja nicht wirklich zu sehen. Also es gab den großen Streit, aber dann kam Christian irgendwann und sagte, ja, wir hatten noch mal ein Gespräch, was wir aber nie gesehen haben.
Ja.
Also irgendwie so ein bisschen eine Fußnote nur in der Staffel, obwohl sie im Vorspann stand. Und wo wirklich am unteren Ende einzuordnen sind für mich Inge und Bernd in der Staffel, weil fadenscheinige Gründe, dass sie am Anfang nicht da sind. Mhm. Also fadenscheinig einfach, ja, wir sind auf Weltreise. Fadenscheinig kommen sie dann wieder. Fadenscheinig werden sie wieder rausgeschrieben, von wegen, ja, ich bin allergisch gegen irgendwas in Eisenach auf jeden Fall. Wir gehen nach Marokko. Und ganz generell auch einfach unkreativ, wie sie einerseits zusammengekommen sind und warum hat es mit ihrem Café nichts mehr auf sich? Warum ist er nicht mehr Bürgermeister? Also was ist da passiert in der Zwischenzeit?
Ja.
Man hat so das Gefühl, das sind so die Schauspieler, die man so gerne dabei haben wollte, aber man hatte keine richtige Idee für die. Deswegen schreibt man sie irgendwie raus. Schreibt sie auch nochmal kurz rein, aber schreibt sie dann auch wieder raus und so. Und was vorher war in den anderen Staffeln, ist egal. So.
Ja.
Und deswegen, das war eigentlich eher so das Lowlight in der Staffel.
Finde ich, kann ich bei allen Sachen zustimmen. Will ich nicht versuchen, jetzt noch irgendwie was Intelligentes noch beizufügen, sondern gehe ich mit. Also gerade, also ich würde halt nur noch sagen, bei beiden Kindern fand ich es gut. Also ich fand es bei Clara gut erzählt. Da am stärksten. Die Folge, das hat auch am meisten Spaß gemacht, dem zu verfolgen, auch der Schauspielerin sozusagen in ihrem in ihren steigenden Skills sozusagen zuzuschauen. Und mir hat auch ganz gut diese Mobbing-Geschichte rund um Paul gefallen,
ja, stimmt,
weil auch das wieder eine glaubwürdige Geschichte ist, auch wieder eine, die das Jubel-Trubel-Heiterkeit-Leben einer Familie, also weil dann ja auch so Christian die das so ein bisschen untergräbt, so ein bisschen, also und klar macht, okay, es ist nicht alles Instagram-mäßig hier toll, sondern auch Christian, der ja dann in so eine kleine Sinnkrise und ich bin eigentlich einfach vielleicht ein scheiß Vater und deswegen bin ich doch überhaupt mal hierher gekommen, dass sozusagen dass es bei jemand anderem schwierig ist und dass bei einem selber dann, also in dem Fall beim Vater, zu so einem ganzen Hinterfragen kommen kann, finde ich gut. Mir hat halt insgesamt diese ganze Dynamik ganz gut gefallen mit der Praxis. Ich finde sie familiär hoch bedenklich, was man ja auch hier gemerkt hat, aber sozusagen für den Serienzuschauer finde ich super. Es erzählen sich mehr Stories, die so kreuz und quer laufen. Mich haben ja die Patienten-Stories, die jucken mich ja selten so krass. Also deswegen war hier halt viel mehr Content von dem, den ich insgesamt sehen wollte. Ich finde gut, dass Anna raus ist, weil ich finde, dass Anna nie ganz diese Nähe zur Familie hatte. Und nur auch hier nochmal, Inge Bernd. Bernd ist ja nun mal der Bruder von Anna.
Ja.
Und irgendwie hätte man ihn auch gut einbinden können. Es ist ja auch eine schwierige Rolle jetzt auf einmal für ihn eigentlich, ne? Steht er jetzt sozusagen, also das ist ganz schwer, wenn man der eigene Bruder und dann aber auch ein Freund der Familie, so auf wessen Seite stehe ich ihn jetzt so ein kleines bisschen und meidet man dann schon noch den Kontakt. Ich fände es jetzt zum Beispiel gut, dass vielleicht als vorausschickende Wunsch, wenn Bernd jetzt auch mal, aber gut, so funktioniert diese Serie nicht, aber wenn irgendwie klar wäre, okay, Anna hat jetzt jemanden neuen oder hat geheiratet oder sowas, erzähle ich das eigentlich Christian? Mhm. Irgendwie sowas, wenn so klar wäre, dass er, da könnte man mal ein bisschen was Schönes über Bernd, könnte da ein bisschen Substanz reinkommen in die Figur. Aber kurze Frage, wir machen ja gleich den Ausblick, aber gibt's noch einen Knaller, den, wo du so denkst, in diese Richtung könnte sich jetzt entwickeln? Weil ich meine, gerade Clara ist ja in vielerlei Hinsicht auch viel erzählt.
Ach so.
Kommt jetzt vielleicht doch noch, also wir haben ihr Hobby, wir haben ihr privates Glück und Unglück erlebt.
Also wann ist denn jetzt denn, also wenn jetzt wieder so 2 Jahre vergehen, landen wir ja fast schon in so Bereichen, wo, wie alt wird sie dann, 19 sein oder so?
Ja.
Da landen wir dann schon so in Bereichen, wo es auch in die persönliche Zukunft geht. Ich gehe davon aus, sie wird eine Arbeitsstelle antreten, wo sie nah bei der Familie bleiben wird.
Vielleicht hat sie diese Sprechstundenhilfe.
Und wobei es vielleicht erstmal im Studium geht oder so, aber dann wird es ja schon um erwachsenere Themen gehen. Auch vielleicht nicht mehr um Teenie-Themen wie jetzt, sondern schon wieder um erwachsenere Themen. Und naja, die Serie hat
bisher... Rentenvorsorge.
Ja, genau, ja. Sie macht ihren Bausparvertrag.
Wird da betrogen und dann, genau.
Und holt sich Anna Schöller als Rechtsprechern. was ich sagen will, ist, die Serie war ja bisher selten gut da drin, die Klischees zu umgehen. Also ich will sagen, ich kann mir eigentlich kaum was vorstellen, was nicht bei Clara ist. Ach, ich habe jemanden kennengelernt oder hier die Beziehung oder sowas und Studium und... Von daher fällt es mir jetzt schwer, mir was auszudenken, weil ich eben nicht so völlig verrückt denken will, weil ich dann nur enttäuscht werde.
Die einzige Hoffnung, die wir haben, hoffentlich ist diese Zeit zwischen den Staffeln genug Zeit, um diesen Yannick endgültig auf den Mond zu schießen.
Damit Yannick wegzieht.
Genau.
Ja.
Wir
werden es sehen.
Genau. Also, kurz bevor wir den Ausblick machen, muss ich sagen, hat echt Spaß gemacht, diese Staffel zu sprechen. Großes Highlight, egal ob es Mike Maska war oder ob Michael den großen Zampano gegeben hat. Ich hoffe auf schöne Situationen wieder in der nächsten Staffel.
Ich bin auch gespannt,
Womit geht's denn los nächste Woche?
Wir fangen an mit der Staffel 7 und der Folge 1 der Staffel 7. Ich habe mir dabei was gedacht, so vielleicht ist die
erste... Du hast immer was im Kopf, was ich noch nicht so von vornherein begreife, aber du wirst dir deine Gedanken gemacht haben.
Diese Folge heißt reine Nervensache und handelt von folgendem. Bei den Kleists stehen einige Veränderungen an. Lisa und Michael haben sich getrennt.
Oh.
Und Lisa zieht mit ihrer Tochter nach Paris.
Das ist ja, okay, krass. Ich wusste, dass das passiert, aber jetzt, dass auch so auf einmal kommt. Krass, ja, okay.
Peewee lebt mit seiner Freundin Anke und Sohn Ben in der Dachwohnung der Villa.
Och nee. Ist schon okay.
Und auch die Praxis ist wieder finanziell abgesichert. Also zumindest dieser Teil ist dann geschafft. Sie haben die Schulden zurückgezahlt. Jedoch machen 2 dramatische Fälle Christian Kleist das Leben schwer.
Das müsste man jetzt fast schon besprechen, aber weißt du, was ich klar glaube? Dass wir haben, das wurde geschnitten, aber Michael hat gesagt, 4 ist auch eine schöne Zahl und sie hat gesagt, 2 auch.
Ja, und damit du tschüss. Und 3 Hunde.
Hier sind die 3, hier. Benno, Hasso, komm mal her. Dann ist sie sofort mit dem gefahren.
Ja.
Okay, aber sind wir mal gespannt. Besprechen wir da nächste Mal, ne?
Ja, also ohne es zu sehen, kann man jetzt darüber nicht wirklich urteilen. Es ist natürlich interessant, dass, dass man, also diese drastischen Schritte, also das steckt ja da schon wieder drin, so von wegen, eine Trennung kann ja passieren, aber sofort muss jemand wegziehen nach in ein anderes Land.
Stimmt.
Warum sie nicht gleich nach Timbuktu zieht, oder?
Ja, weil in Paris gibt's noch Professor
Pinot. Ja, stimmt, der Herz, die Herzkoryphäe. Ja.
Genau.
Na, wir werden sehen.
Und eins kann ich versprechen, dass vielleicht hier zum Abschluss, es kommen Knallerfiguren auf uns zu. Wir kriegen Leute zu sehen, die toll sind. Also
wir nähern uns dem Ende der Serie ja generell. Also wir haben im Grunde nur noch 2 Staffelwechsel. Jetzt, wenn wir Staffel 7 anfangen, haben wir noch den Staffelwechsel zu Staffel 8. Und den Staffelwechsel zu Staffel 9, also diese drastischen Veränderungen werden wir jetzt nur noch 2-mal sehen.
Weißt echt? Du? Sind das...
Na, 9 Staffeln sind das, ne? Also.
Du wirst recht haben, aber warte mal, wir sind jetzt bei Folge 81 und wir haben noch 50 vor uns. Es sind noch 3 Staffeln.
Naja, ja, die ganze Staffel 7.
Gesagt hast.
Ja. Die ganze Staffel 7 haben wir ja noch vor uns, aber den, okay, den Staffelsprung sozusagen haben wir jetzt nur noch zweimal.
Ja.
Nach nächster Woche. Und ja, mal sehen, wie oft dann noch passiert. Christian zieht mit seiner neuen Freundin Elke nach, weiß ich nicht, San Marino.
Oh, genau.
Und Peewee studiert nochmal in Monaco Finanzwesen.
Genau. Und Anke ist nebenbei, macht sie noch eine Praxis auf dem Hotel auf den Färöer Inseln. Alles, was ihr noch so braucht.
In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, eine gute Woche, erholt euch gut, denn nächste Woche ist es reine Nervensache. Und genau. Habt eine schöne Zeit, macht's gut. Tschüss.
Bis dann.
Nächste Woche.